Die Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Christopher Arendt. Christopher ist Geschäftsführer bei der Aconsys. Aconsys ist ein ganzheitliches Beratungsunternehmen mit Sitz in München und Christopher ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Christopher, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Fangen wir immer ganz vorne an. Wie bist du denn in die Welt der Steuerberatung gerutscht?
Gar nicht so zielstrebig, denn ich habe damals 2012 bei der Aconsys angefangen als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Handels- und Gesellschaftsrecht. Ich hatte keinen Fokus auf Steuerrecht zum damaligen Zeitpunkt, war, wie gerade schon erwähnt, mein erster Job. Und bin dann eher in Steuerrecht reingerutscht, weil ein Bedarf da war.
Was hast du vorher gemacht? Bist du von der Schule schon mal den Gedanken gehabt, Rechtsanwalt zu werden? Oder ist das alles so eher so entstanden, wie es manchmal im Leben so ist?
Ja, ist eher entstanden und hat sich eigentlich erst ausgeprägt dann zur Bundeswehrzeit. Das war ja damals, also ich gehöre noch zu einem älteren Semester, was den Wehrdienst hat ableisten dürfen. Das war eine gute Phase einfach, um sich nochmal zu orientieren. Im Abiturstress hat man, finde ich, gar keinen so Gedanken fassen können, was will man jetzt tatsächlich machen. Und da war die Bundeswehrzeit echt eine tolle Orientierungszeit für mich. Und da bin ich doch konnte ich mir einfach die Zeit nehmen, ob das nun beim Wachdienst oder sonst irgendwas war, wo man doch sehr viel Zeit hatte zum Nachdenken. Und so bin ich dann zu Jura gekommen.
An welcher Universität hast du studiert?
Ich bin nach Bonn gegangen. Also ich bin eigentlich Niedersachse. Habe in Niedersachsen mein Abitur gemacht und eigentlich sehr viele Freunde aus meinem Jahrgang, die sind alle nach Göttingen gegangen, ja, als auch schöne Studentenstadt. Ich habe mich damals aber für Bonn entschieden. Das hatte den Hintergrund dass ich über die Bundeswehrzeit sehr viele nette Kameraden da kennengelernt habe. Sind viele nach Bonn gegangen und denen habe ich mich angeschlossen und habe dann noch so das Flair der Bundeshauptstadt mitgenommen, was schon offiziell nicht mehr Bundeshauptstadt war damals, weil der Umzug nach Berlin schon stattfand. Aber es war trotzdem, muss ich sagen, eine sehr schöne Zeit und das hat mir sehr viel Freude gemacht in Bonn.
Bonn ist ja wirklich eine schöne Stadt. Ich selbst wohne ja gar nicht so weit davon entfernt, etwa 50 Kilometer. Und ab und zu sind wir auch mal da und das kann man schon ganz gut machen.
Ja, also absolut. Ja, also und es ist irgendwie, weil es halt auch klein ist, eine eher kleinere Stadt und die Universität ja durchaus etwas älter, sodass sie auch direkt im Stadtzentrum zu finden ist. Und das hat natürlich schon einen gewissen Flair. Ich bin danach nach Düsseldorf gegangen ins Referendariat. Da war der Campus dann zum Lernen außerhalb der Stadt, in den 60er, 70er Jahren gegründet, die Universität. Das war dann schon ein großes Parallelpunkt oder großes Programm, was völlig anders ausgestaltet.
Ja, spannend. Wie war denn so deine erste Zeit im Job? Ich kann mir vorstellen, so als Jurist in der Steuerberatung, das ist ja schon nicht ganz so einfach, da reinzukommen.
Absolut. Ja, also man hat das ja immer so ein bisschen, dem Juristen, da will ich jetzt nicht pauschal urteilen, aber dem liegt das Steuerrecht eigentlich fern. Ja, also Judex non calculat, ja, also der Jurist rechnet nicht. Das hat sich eigentlich durchs gesamte Studium getragen. Und da war es natürlich dann schon eine Herausforderung, in einer Steuerberatungsgesellschaft anzufangen. Damals hatte die Aconsys auch schon eine Rechtsberatungsgesellschaft, wo wir eben spezifische Rechtsthemen abgedeckt haben. Aber durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit kam man am Steuerrecht nicht vorbei. Und das hat für mich schon nach einiger Zeit die Augen geöffnet, dass das eben nicht nur ein kleiner Teil der Rechtsordnung ist, das Steuerrecht, sondern doch mit vielen Herausforderungen und vielen Möglichkeiten hier noch zu gestalten. Das ist auch das, was mich am Steuerrecht nach wie vor so begeistert, dass die vielen Möglichkeiten einfach aufgrund der Dynamik der Gesetzgebung in diesem Bereich und des großen politischen Einflusses hier so viele Möglichkeiten bieten und sie sind in den seltensten Fällen eigentlich in ausgetretenen Rechtsstreitigkeiten unterwegs, so wie wir das kennen, ja, die Rechtsfähigkeit der GbR, wo man zig Meinungen ausdiskutiert, Gerichtsentscheidungen hat, stößt man im Steuerrecht noch ganz häufig auf weiße Flecken. Und das finde ich faszinierend, ja, weil man selber mit einer guten Argumentation auch die Finanzbehörden überzeugen kann. Ja, das ist das Schöne für mich am Steuerrecht.
Dann, wie groß war denn die Aconsys damals, als du dort angefangen hast?
Ja, wir waren so 50 Kollegen. Ja. Aconsys war schon immer strukturiert als Full-Service-Einheit mit dem ganz klaren Fokus auf die laufende Mandatsbetreuung. Ja, also der ganz überwiegende Teil der Mitarbeiter hat sich auf Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuererklärung, Jahresabschlüsse fokussiert. Und das ist auch heute noch unser Kerngeschäft. Ich bin ins Steuerrecht dann gekommen, immer wenn es ja Ungereimtheiten gab, ja, also wenn Fälle nicht so durchgeflutscht sind aus den Jahresabschlüssen, wenn es Betriebsprüfungen gab, wo man ein bisschen neben der Spur unterwegs war, also neben der Spur des Standardgeschäfts, würde ich es mal nennen. Da durfte ich dann mitwirken und habe genau diese Erfahrungen gemacht, von denen ich gerade gesprochen habe. Viel Neuland, also nicht nur für mich persönlich, sondern auch allgemein im Steuerrecht.
Ich habe auch ein bisschen recherchiert vor dem Gespräch. Ich habe einen Artikel gefunden, wo du auch als Spezialist über Crypto-Assets vorgestellt wirst. Das ist ja schon ein bisschen eine Besonderheit. Du hast aber auch noch ein paar andere Schwerpunktthemen. Was machst du denn so von den Branchen, von den Arbeiten her so im Schwerpunkt?
Ja, also Krypto ist einfach ein Thema, in das ich reingerutscht bin, ähnlich wie in Steuerrecht insgesamt. Das lag einfach daran, dass wir, also wenn ich wir sage, meine Frau insbesondere, doch das ein oder andere Krypto-Asset mal erworben hat und dann fleißig tradete und sie mich dann anschaute und meinte, du machst doch unsere Steuererklärung. Und im Rahmen dessen musste ich mich dann mit grundlegenden Fragen mal auseinandersetzen und da auch wieder diese weißen Flächen, von denen ich gerade gesprochen habe, man hat einfach überhaupt gar nichts gefunden. Ja, also bei Google möglicherweise irgendwelche Einzelmeinungen, die aber nicht unbedingt von Fachpersonal kamen oder Fachkollegen. Und so bin ich da reingerutscht und hat es mir einfach Spaß gemacht. Ich sage nicht, dass wir da wirtschaftlich erfolgreich waren, also Wirtschaft privat, ja, also wir haben da auch viel Lehrgeld bezahlt, aber ich konnte doch viele, viele Geschäftsvorfälle da mitbekommen und das habe ich immer weiter ausgebaut, sodass ich sagen kann, ich weiß schon auch praktisch Bescheid, was da funktioniert, weil ich glaube, das ist das Wesentliche, um einen Lebenssachverhalt dann steuerlich zu würdigen, muss man diesen erstmal verstehen. Ja, und dann sind wir ja wieder in dem gewohnten Umfeld. Wenn ich einmal sagen kann, was ist das denn? Ist das eine Darlehenskonstruktion? Ist das vergleichbar von Zinsen? Dann können wir steuerlich einordnen. Aber man muss natürlich erstmal diese technische Komplexität verstehen. Das ist der eine Teil, der eher, naja, mittlerweile seit 5 Jahren mich begleitet. Und das andere habe ich einen starken Fokus auf die Gastronomie gelegt. Auch vor dem Hintergrund, dass ich das wahnsinnig spannend finde, die Branche per se und auch die damit verbundenen Steuerfragen von vielen jetzt auch bei uns in der Kanzlei auch eher stiefmütterlich behandelt worden sind. Also was sind Kassenführungen, was sind Aufzeichnungspflichten, wo kommen wir daher aus der Abgabenordnung, Grundsätze, HGB-Grundsätze, sich damit auseinanderzusetzen, Fragen der Hinzuschätzung, das war etwas, was mich interessiert hat und die Branche ist einfach nett. Ja, es sind sehr nette Mandate. Voraussetzung ist natürlich immer, dass man eine gewisse Bereitschaft hat, bei dem Mandanten auch deren Pflichten, also den steuerlichen Verpflichtungen und Aufzeichnungspflichten irgendwie auch nachkommen zu wollen. Ja, dann können wir mitgestalten.
Finde ich spannend, weil das sind ja gerade Mandate, die viele ausschließen, aber wahrscheinlich bei uns auch eher im ländlichen Raum, weil es dann die typische Eckkneipe ist. Sind denn deine Kunden dann auch schon was größer und eher in der Innenstadt gelegen oder sind das auch eher kleinere Gastronomen, die zu dir kommen?
Ja, also ich habe durchaus auch größere Gastronomiebetriebe, die durchaus in München wahrgenommen werden und teilweise das auch im Saisongeschäft. Wir haben ja im Oktober hier ein großes Fest in München, was wir gemeinsam feiern und auch immer wieder Gäste aus Nordrhein-Westfalen begrüßen können. Aber genau, da bin ich schon dabei und unterstütze da Mandanten. Also groß und auch mittelständisch. Also das heißt, auch eine also die Ecknaten jetzt weniger, das muss man sagen. Aber ich meine, wenn sie kommen, ich setze mich mit jedem an den Tisch und ich überlege, was wir machen können. Manchmal passt das dann einfach von der Struktur nicht, von der Preisstruktur, dass man da sagt, das können wir nicht darstellen. Aber grundsätzlich habe ich mit jedem, verweigere ich mich einem Erstgespräch nie.
Ich muss da so eine typische Frage stellen, die wir bei uns immer haben. Wir haben ja auch viele Steuerberater und einen Rechtsanwalt und man merkt immer, so der Steuerberater sagt, heute ist der Erste und ich habe jetzt nur Zeit, meine Sachen zu erledigen, also mache ich es bereits direkt, habe ich es geschafft. Und der Rechtsanwalt sagt immer, ich habe ja noch 30 Tage, das mache ich also 29,5 Tagen. Wie ist das bei euch? Ist das auch so, dass die Rechtsanwälte da eher so aufs Ende der Frist schauen oder seid ihr da mittlerweile schon ein bisschen angepasst an die Steuerberater?
Ja, also wenn ich jetzt meine Person sehe, dann liege ich irgendwo dazwischen. Ja, also ich bin nicht mehr nur Rechtsanwalt, das muss man einfach sagen, weil ich einfach so stark steuerlich sozialisiert worden bin und so mit so vielen Steuerberatern zusammenarbeite, die ich teilweise ja auch im Team selber führe. Aber ich würde schon sagen, das ist eine Berufskrankheit der Rechtsanwälte, und damit meine ich Krankheit nicht im negativen Sinne, dass man sagt, ich priorisiere nach Fristen. Ja, und das kann ja durchaus zweckmäßig sein, solange man die Fristen immer noch wahrt. Ja.
Ich habe auch ein bisschen auf eurer Website geschnüffelt. Ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt ganz aktuell ist. Ich frage daher mal, wie viele Mitarbeitende habt ihr so aktuell ungefähr?
Wir sind 125 Köpfe roundabout und Vollzeitstellen dann, also FTEs dann knapp unter 100. Ja, so ist die Struktur gegenwärtig. Wir sind aber ein wachsendes Unternehmen, und sodass wir zum Glück in den letzten Jahren unsere Mitarbeiteranzahl fortlaufend aufbauen konnten.
Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, das Steuerwort, da kann ich ja mal nicht so rechnen, aber das heißt, wenn ihr immer mit 50 Mitarbeitern angefangen habt und habt jetzt so Richtung 125, bedeutet ja, dass ihr auch so pro Jahr mindestens mal um die 5 Mitarbeiter neu aufgenommen habt. Jetzt würde ich mal einfach mal schätzen, dass das dann auch pro Jahr so eine 500.000 Umsatz ist, die man mehr betreuen muss.
Ja. Und das sind tatsächlich auch die Herausforderungen gewesen. Ja, also weil irgendwann, also wir sind gestartet mit 3 Partnern, ich will das nicht überhöhen, man hat sich dann aus so einem Verbund rausgelöst und dann den Münchner Standort geführt, aber das war damals die Herausforderung, um weiter wachsen zu können, Strukturen einzuziehen. Ja, weil man ist limitiert irgendwann. Ja, wenn Sie 3 Köpfe haben, die da sind, bei denen alles zusammenläuft. Jede Steuererklärung muss da angeschaut werden, jeder Jahresabschluss, jedes Mandatsgespräch muss über die geführt, dann ist das wie ein Flaschenhals. Und das funktioniert bis zu einer gewissen Größenordnung und dann sind wir nicht mehr weitergekommen und mussten Strukturen einziehen. Das war ein harter und zum Teil auch schmerzhafter Weg, aber unabdingbar, um meines Erachtens eigentlich ab 50 60 Mitarbeiter, war das unsere Erfahrung, da müssen irgendwann diese Zwischenstrukturen eingeführt werden.
Also ich finde so Kanzleientwicklung ja super spannend, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich weiß von da, wie aufwendig und schwierig das ist. Also wir sind ja auch sehr schnell gewachsen und stoßen da auch ständig an Herausforderungen. Man denkt ja mal, jetzt hat man eine gelöst, hat 3 neue geschaffen, das ist selber so ein bisschen verrückt an der Stelle. Das heißt, ich würde jetzt ja mal vermuten, ihr liegt ja, also brauchst du es natürlich nicht zu bestätigen oder zu sagen, aber ihr werdet ja aktuell bei über 10 Millionen Umsatz bestimmt liegen mit der Mannstärke.
Ja. Okay. Kann ich so bestätigen.
Und sogar ist dann noch nicht, also auch nicht überrascht, weil Steuerberater kann man das ja mal ganz kurz sehen. Man zählt die Mitarbeiter und weiß, wie viel Umsatz die ungefähr machen. Ja. Ich hatte auf eurer Seite gelesen, ihr habt auch so um die 3000 Mandanten, was ja schon eine ganze Menge ist. Mhm. Und da habe ich nochmal gerechnet, habe gesagt, okay, das sind ja pro Person etwa 23 Mandate und finde ich super spannend, weil das ist eine Zahl, die höre ich ganz oft, also dass man sagt, ein Mitarbeiter betreut etwa 20 Mandate. Mhm. Das ist eine Kennzahl, die ist schwierig zu packen, aber die bestätigt sich immer wieder. Von daher finde ich super interessant an der Stelle hier.
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht beantworten können, wenn du mich das gefragt hättest, Daniel, dann hätte ich geschützt, ja, auch wenn man das ja nicht gesehen hätte, aber das hätte ich nicht sagen können. Aber Ja, in der Tat. Also aber wir haben halt auch ein großes Mandantenspektrum, das muss man sagen. Also dadurch, dass wir auch ausbilden, ja, Steuerfachangestellte ausbilden hier, nehmen wir eben auch Einkommensteuermandate, wo wir sagen, ja, das auch die nehmen wir hier auf, ist nicht der Großteil unserer Mandanten. Dann hast du natürlich ein höheres Level, dann hast du nicht nur 23, sondern entsprechend mehr. Aber wir haben eben auch Unternehmen, wo 500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Also eine große Spannweite und auch keinen klaren Branchenfokus. Ja, also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt, wollen uns das auch erhalten, weil A, es Spaß macht und wir trotzdem genügend Kollegen haben, die Branchenwissen mitbringen.
Wie viele Azubis könnt ihr so im Schnitt pro Jahr ausbilden?
Ja, also gegenwärtig haben wir zwei Azubis im ersten Lehrjahr. Ja, also wir versuchen immer ein bis zwei aufzunehmen, sodass wir je nachdem, ob die nun verkürzen oder nicht, ja, so vier, fünf Azubis haben. Wir haben aber in letzter Zeit auch gemerkt, dass es auch da schwer ist, Jugendliche, die es ja zum Teil sind, oder junge Erwachsene zu begeistern für den Berufsstand und zugleich aber auch motiviert zu halten. Ja, also es ist halt ein Beruf, wo man sehr genau arbeiten muss, wo eine gewisse Disziplin erforderlich ist. Und da eine harte Arbeit dahinter steht, die nicht irgendwie in Beliebigkeit verfallen darf. Und da sind wir sicherlich nicht die Einzigen, die mit diesen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber das ist schon etwas, also wir würden nur dazu nehmen und könnten wir auch ausbilden, weil ich meine, dass es gut investierte Zeit ist. Aber die richtigen Personen zu finden, da tun wir uns zum Teil schwer.
Ich finde es aber sehr gut, dass ihr ausbildet. Ich spreche mit häufig ganz vielen Einzelkanzleien, die in der Front einfach aufgegeben haben, weil die ganz oft sagen, ich bin jetzt schon so oft enttäuscht worden, da hat die Ausbildung schon nicht geklappt oder die sind nach der Ausbildung gegangen. Und die sagen, stecke ich meine Energie nicht mehr rein, aber das löst das Fachkräfteproblem nicht, wenn ich mehr ausbilde. Das schiebt sich ja nur.
Es ist ein Teufelskreis, ja, und deswegen sagen wir auch, wir machen das. Es passt auch zu unserer DNA, weil wir eben ganzheitlich beraten und die entsprechenden Arbeiten ja auch haben. Ja, also das muss man einfach sagen. Und natürlich sehen wir auch, dass die Ausbildung in der Regel dann nach 3 Jahren auch nicht beendet ist. Also das merken wir schon auch, dass danach noch intensive Begleitung erforderlich ist. Wir haben jetzt auch ein Team deswegen extra geschaffen, was dann nach der Ausbildung nochmal auch die Leute weiterentwickelt. Sie müssen ja dann auch die entsprechenden Aufträge bekommen. Da hängt ja viel dahinter. Du wirst es ja selber wissen, ja, dass man sagt, die können ja nicht die gleichen Arbeiten machen wie als Auszubildender. Das heißt, da muss man wieder rollieren. Die Mandate müssen umgehängt werden und damit man die auch fachlich weiterentwickelt. Also damit meine ich, das ist eben nicht auf 3 Jahre beschränkt, die Ausbildungszeit, sondern es geht weit darüber hinaus, ehrlich gesagt.
Ja, ist sehr spannend. Sitzt ihr alle in einem Gebäude in München oder seid ihr auch ein bisschen auf mehrere Standorte verteilt?
Nee, da haben wir eine klare Auffassung. Ja, also nur München und auch alle in einem Gebäude. Nun trifft man aber trotzdem nicht alle Mitarbeiter der Aconsys jeden Tag hier bei uns in der Schloss-Schmidt-Straße. Wir haben natürlich auch Homeoffice, aber wir haben gesagt, wir machen keine Niederlassungen. Wir haben da Erfahrungen aus der Vergangenheit mitgemacht. Das war dieser Verbund, von dem ich vorhin gesprochen habe, aus dem man sich herausgelöst hat, weil wir einfach die Schwierigkeit gesehen haben, wie aufwendig das ist, gerade wenn man neue Kanzleien hinzugenommen hat. Das ist für uns auch ein Teil zu wachsen. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber wenn man eben so Satelliten erwirbt und die alten Steuerberater, die alten Geschäftsführer, die alten Kanzleiinhaber dabei bleiben, da Veränderungen herbeizuführen, ist mit einem riesigen persönlichen Einsatz verbunden. Und das wollen wir nicht mehr tun. Ja, deswegen sagen wir wachsen hier in München und ausschließlich hier in München.
Ist eine gute Strategie, kann ich verstehen. Wir selbst sind ja so ein bisschen in der Fläche hier in NRW, ja. Und genau die Herausforderungen sind da. Ne? Also wenn du kleinere Standorte hast, wenn dir da mal ein Leiter ausfällt, meinetwegen krankheitsbedingt, unerwartet, hast du direkt eine riesen Lücke. Wenn du alle in einem Gebäude sitzt, kannst du das viel besser ausfüllen. Wie habt ihr es denn geschafft, so viel mehr Leute aufzunehmen? Hattet ihr Büroserven? Seid ihr mal umgezogen, Flächen dazu genommen?
Also flächentechnisch muss man sagen, dass wir sind im Jahr 2017 einmal umgezogen und hatten da ein schönes neues Gebäude beziehen können. Und dann kam uns so ein bisschen Corona auch, spielt bei uns in die Hände. Ja, also die Gewerbeimmobilien sind jetzt nicht, gegenwärtig auch immer noch nicht, ja, dass man da sagen muss, da muss man ewig hinterherlaufen oder man muss ewig hinterherlaufen, um sie vermietet zu bekommen. Aber um neue zu finden, geht das auch recht schnell, sodass wir jetzt hier im Haus, wie gesagt, laufend Mietflächen angeboten bekamen, die wir dann hinzugenommen haben. Und das ist eben auch ein Vorteil des Homeoffices, was wir dann für unser Wachstum sehr gut nutzen können, sodass wir uns um Büroflächen ehrlich gesagt gar keine Gedanken machen.
Ja, das ist ja sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, du würdest gerne auch ein bisschen anorganisches Wachstum eingehen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Also das ist einfach Teil auch unserer Strategie, Kanzleien, die zu uns passen, zu integrieren in unsere Einheit, auch in den Standort zu integrieren. Und da muss man natürlich die richtigen Kanzleien finden. Ja, und das sind zwei Komponenten. Natürlich die wirtschaftliche Ertragskraft. Und da sondieren ja nicht nur gegenwärtig Kanzleien wie wir den Markt, sondern sehr viel größere Player, sodass man da einen erheblicheren Mitbewerb hat. Zum anderen ist diese menschliche Komponente für uns wesentlich. Ja? Ticken die so wie wir? Fügen die sich ein? Sind sie auch bereit, ja, wenn sie sich integrieren, das auch anzuerkennen, dass man natürlich das Positive auch von anderen Kanzleien mit übernimmt? Aber dieser Wille und dieser Konsens muss einfach da sein. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Kanzleien einer Größenordnung von, weiß nicht, 10 bis 20 Mitarbeitern durchaus nochmal auch aufzunehmen, zum Teil auch kleinere Kanzleien. Und auch im nächsten Jahr schließen wir uns mit einer Kanzlei zusammen, die nochmal personalseitig 30 Mitarbeiter umfassen wird. Ja, also das wird ein großer Schritt nochmal für uns werden, große Herausforderung. Aber wir meinen, dass diese Parameter, die ich vorher genannt habe, alle für uns passen. Und da werden wir wirklich genau schauen, auch wie deren Prozesse sind und das auch adaptieren, auch für uns die größere Einheit.
Also meine eigene Erfahrung ist, es ist eigentlich egal, wie groß die Kanzleien sind. Klar, größere Kanzleien ist vielleicht ein finanzieller höheres Risiko, aber häufig lassen die es sogar einfacher integrieren, weil die es schon gewohnt sind, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Wir merken ganz oft, wenn wir die kleine Kanzlei mit 3, 4, 5 Leuten integrieren, die kaufen aber eine große Einheit, das sind die gar nicht gewohnt, diesen Arbeitsstil. Und manchmal gefällt das denen auch nicht und dann gehen die dann wieder.
Ja, das ist natürlich ein Risiko, ja, dass man Ängste nimmt, ja, weil man mittlerweile haben wir eben auch eine Größe erreicht, wo man sagt, es gibt eben auch Zwischenebenen, ja, also wo man dann vielleicht nicht immer mit dem Partner wegen jeder Sache redet. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, das irgendwie sicherzustellen und da auch unseren Mitarbeitern das immer zu ermöglichen. Aber das sind halt so Ängste. Ja, werde ich noch gesehen in einer großen Einheit? Wird meine Leistung entsprechend anerkannt? Gehe ich in der Masse unter? Und da versuchen wir natürlich gegenzusteuern, weil es für uns genauso wie in einer kleineren Einheit natürlich um das Leistungsprinzip geht und das eines jeden Einzelnen.
Wie viele Partner seid ihr denn auf oberster Führungsebene?
Wir sind 5 Partner, von denen 3 Berufsträger sind und 2 Nicht-Berufsträger. Wir haben uns da entschieden, das zu öffnen, weil wir sagen, wir müssen auch unternehmerisch denken, ja, wir müssen uns auch unternehmerisches Know-how dazu nehmen und die wünschen sich natürlich auch eine exponierte Position. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mit einer Kollegin, die den HR-Bereich bei uns sehr stark aufgebaut hat und viele organisatorische Themen auch abnimmt von uns, das muss man sagen. Und einen weiteren Kollegen, der aus der Bankenwelt kam und sich ebenfalls einbringt. Ja.
Also, ah, das ergänzt sich ja sehr gut. Wir haben auch einen Geschäftsführer, der ist von Haus aus MBA, also kein Steuerberater. Der wird dann von den Berufsträgern immer so ein bisschen belächelt, dass er gar kein Berufsträger ist. Ja. Aber wenn er dann mal so einen richtig guten Job macht bei einem Business Coaching oder bei einer Mediation, dann merken die, oh, man braucht auch andere Menschen, nicht nur Steuerberater.
Absolut, ja. Also das kann ich nur bestätigen. Und es ist einfach gut, weil die Leute einfach nochmal einen anderen Input bringen. Ja, und ich meine, das ist ja bei euch sicherlich auch Mitarbeiterführung. Was muss man alles anbieten, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Da gibt es so viele Themen, ja, auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Einheit. Ja, welche Levels habe ich? Wo geht's weiter? Wie gehe ich damit um? Ich sag mal, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Also mir als Juristen noch weniger als euch Betriebswirten. Ja, aber das ist einfach unglaublich hilfreich, wenn da nochmal jemand einen Input bringt.
Und euer mittleres Management, also wenn ich so einen Kopf so durchrechne, würde ich sagen, das müssten ja schon ein paar mehr Personen sein, weil sonst wird die Umsatzverantwortung pro Kopf einfach zu hoch. Ja. Hast du da auch eine Zahl oder ist das so ein bisschen, dass das gar nicht so ganz genau abgetrennt ist?
Doch, also wir haben diese Ebene eingeführt, ja, das sind gegenwärtig 13 Personen, Berufsträger, die als Zwischenebene fungieren, die dann unmittelbar Teams unter sich haben und da eben die personelle und auch fachliche Qualitätssicherung machen. Und das ist meines Erachtens dann der darunter können wir natürlich, also unter unser System, können wir natürlich sehr schön wachsen, weil wir sagen, wir haben die Strukturen. Und ob wir nun eine weitere Führungskraft in der mittleren Management-Ebene daneben hängen oder vielleicht die Teams dann aufgehen, sodass wir die anderen Teams, die wir haben, um 1-2 Personen quantitativ erhöhen, das kriegen wir in unserer Struktur schön abgebildet. Ja, und deswegen meine ich, ja, dass wir sagen können, jetzt haben wir eben diese Strukturen und wir haben auch die Entwicklungsmöglichkeiten jetzt aufgezeigt. Wie werde ich nun vom Berufsträger Teil des mittleren Managements? Wie sind die Schritte nach oben? Was muss ich dafür tun, diese Transparenz zu schaffen? Da sind wir gerade dabei. Also ich sag mal, so ein bisschen das, was du gerade ja gesagt hast. Man hat eine Sache geschafft und merkt gleich, da tun sich 3 weitere Fragen auf. Aber da sind wir gerade dabei, das auch in die Mannschaft zu tragen, einfach diese Transparenz zu schaffen. Wie geht es denn weiter? Weil ich meine, die jungen Leute, die gut sind, es gibt ganz viele, die sich weiterentwickeln wollen und es muss gerecht sein, ja, es muss messbar sein, wann sich einer weiterentwickelt und es darf nicht nur der subjektive Eindruck des Partners sein, dass da einer geeignet ist.
Bei unseren Geschäftsführern ist immer die große Diskussion, also wir arbeiten auch in Teams, macht man mehr ein Team aus Generalisten, also einer, der alles kann, ja, sagt Schlüssel, Hund, FIBO, oder macht man eher den Spezialisten, dass man sagt, okay, ich habe hier mein Lohnteam und mein FIBO-Team und die haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Habt ihr dann eine Präferenz?
Ja, wir haben diese Teams eingerichtet, ja, hat ja in der Tat Vor- und Nachteile, das muss man einfach sagen. Ja, wenn man natürlich FIBO, Lohn haben wir relativ früh abgetrennt, weil es halt wirklich so speziell in vielen Bereichen ja schon geworden ist, dass sie gesagt haben, dass, aber wir haben FIBO auch getrennt. Da ist natürlich dann immer die Frage, ja, wenn der da nicht den Jahresabschluss macht, wie ist dann manchmal, haben wir schon auch immer Themen der Qualität dann in der Finanzbuchhaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben dieses FIBO-Team geschaffen und es soll auch bleiben, diese Trennung. Bei bestimmten Kollegen, also wir haben auch reine Buchhalter, ja, die könnten jetzt auch gar keinen Jahresabschluss aufstellen, das muss man auch sagen. Ja. Wir haben durchaus auch Kollegen, die Jahresabschluss aufstellen und die Finanzbuchhaltung machen. Ja. Also es ist jetzt nicht strikt exklusive Tätigkeiten, je nach Team. Wir versuchen schon auch zu schauen, was braucht auch das Mandat, macht es Sinn oder nicht. Aber im Grundsatz ja, haben wir nach Dienstleistungen getrennten Teilbereiche, FIBO, Lohn, Jahresabschluss, Steuern, das haben wir, so haben wir auch die Teams strukturiert.
Christopher, es hört sich sehr erfolgreich an, also man merkt, ihr habt schon jahrelange Erfahrung, habt das sehr gut durchdacht alles. So eine kleine Abschlussfrage zu den Kanzleiaufnahmen. Seid ihr denn eher auf der Seite der Käufer, also man kauft Kanzleien auf dem Wege der Altersnachfolge, oder seid ihr da eher auf Suche, ihr sucht Partner, die sich anschließen gegen Gesellschaftsanteile? Mhm.
Wir können uns beides vorstellen. Wir haben auch in letzter Zeit gemacht. Ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir sind in einer AG, also als Holding sind wir in einer AG aufgestellt, sodass wir einen Vorstand haben, der aus 3 Personen besteht. Wir wollten nicht 20, 30 Partner haben, also Partner schon, ja, es sind auch wirtschaftlich Beteiligte, aber wir haben gesagt, dadurch geht uns möglicherweise die Steuerfähigkeit des Unternehmens verloren. Ja, wenn so viel partielle Interessen zu berücksichtigen sind, haben wir gesagt, wir brauchen ein schnelles Entscheidungsgremium, was führt. Ja, und das ist der Vorstand, der aus 3 Personen besteht. Jetzt zu deiner Frage. Man kann, das haben wir gemacht, auch Kollegen aufgenommen, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mich orientieren. Und dann ist es durchaus möglich, auch Anteile an der Aktiengesellschaft zu übernehmen, ja, wie es im Übrigen bei uns jedem Berufsträger zusteht. Also wir haben ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, was es jedem Mitarbeiter ab einer gewissen Zeit bei uns im Haus ermöglicht, sich mit harten Anteilen am Unternehmen zu beteiligen. Also wir haben keine unterschiedlichen Shares oder irgendetwas, sondern jeder hat die gleichen Anteile, also die Form der Anteile. Und darüber können wir so etwas natürlich abdecken. Ja, und aber das Führungsgremium, das halten wir schlank.
Das finde ich eine gute Taktik. Also super ist der Holding auch nur zu zweit. Wir haben aber so ein Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, wir überscheiden nicht, also wir treffen keine Entscheidung über die Köpfe der anderen. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn mal was entschieden werden muss, machst du es zu zweit oder in eurem Fall zu dritt, da kannst du nicht immer 15 Leute am Tisch holen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. aber gut, wenn wir mit den anderen nett umgehen, da haben die auch ein gewisses Verständnis in der Regel dafür, dass das so sein muss. Ich finde euer Mitarbeiterbeteiligungsprogramm super interessant. Also wir überlegen auch immer, wie wir das darstellen können, weil wir halt auch, wir haben das gleiche Prinzip wie ihr. Jeder unserer Partner darf sich bei uns beteiligen und zwar genauso, wie ich mich beteilige. Also wir haben da auch kein Senior-Share-Programm. Mhm. Wir merken aber, dass das ganz viele Leute nicht wollen, weil sie das Risiko scheuen, also keinen Kredit aufnehmen wollen und sich das Geld anzusparen für den Einkauf ist schwierig. Das heißt, und jemanden so ganz kleinteilig aufzunehmen, muss man sich die Frage stellen, bei einer Einheit von über 10 Millionen Umsatz macht das wenig Sinn, wenn einer 10.000 Euro investieren möchte. Mhm. Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ja, also bei uns geht das. Ja. Also wir haben auch Kollegen dabei, die haben halt mit 5 Aktien angefangen, ja, weil sie das erstmal auch sehen wollten. Ja. Und ich meine, wir planen sehr detailliert. Ja, wir planen auch in die Zukunft. Wir machen eine 5-Jahres-Zielplanung, wo wir auch dann die Ziele setzen. Und das hat immer wir haben eine Kaufpreisformel hinterlegt, wo wir eigentlich sagen, wenn wir die Ziele erreichen, hat das die und die Auswirkungen auf den Aktienkurs. Und wir geben auch also Dividendenzahlungsziele vor. Ja, also jeder weiß, wenn wir die und die Ziele erreichen, wird in dieser Höhe ausgeschüttet. Das gibt eine gewisse Transparenz. Man nimmt natürlich die Kollegen mit in die Zielerreichung, ja, weil das natürlich ein wesentlicher Faktor ist. Und dann hast du es einfach, dass die Leute sukzessive sich beteiligen und sagen, fragen natürlich dann auch im Kollegenkreis, Mensch, ihr seid schon 3 Jahre dabei, wurde das denn immer eingehalten? Ja, und das ist uns in den letzten Jahren immer geglückt. Und das ist dann natürlich schon für eine Reputation dieses Aktienprogramms, auch wenn mal einer geht. Ja, wie verhält man sich dann? Weil wir haben natürlich auch Kündigungen von Leuten oder Kollegen, die einfach sagen, Mensch, ich war 5 Jahre dabei, ich habe mal Aktien gekauft, wie geht man wieder auseinander? Und auch das muss fair sein und es muss nach klaren Regeln gehen und daran halten wir uns. Und dann, glaube ich, kann so etwas funktionieren. Und wir haben also keine Mindestanzahl von Aktien. Bei uns ist der Marktplatz jedes Jahr und man kann, je nachdem, wie viele Aktien angeboten werden, zeichnen und dann erfolgt eine quartale Zuteilung und damit haben wir auch Kleinstaktionäre in der Hauptversammlung.
Ich muss sagen, ich bin ja auch so Unternehmertyp, ich liebe solche Modelle ja und wir sind auch ohne Private Equity gewachsen, das heißt, wir sind auch komplett inhabergeführt, also Berufsträger bei uns. Wie macht ihr das denn also das heißt, eure Altaktien verwässern sich dann oder legt ihr neue Aktien auf?
Nein. Wir haben einfach durch Generationsübergänge werden Aktienpakete frei, also wir verwässern nicht. Ja, es gibt 51.000 Stück Aktien der Aconsys und wir haben gewisse Quoten festgesetzt, wie viel man maximal halten sollte pro Level. Und jetzt haben wir einen Generationenwechsel, also die Altpartner gehen raus und schmelzen langsam ab. Und damit kommen eigentlich immer wieder frische Aktien auf den Markt, die ich auch gerne kaufen würde, aber wir haben gesagt, nein, ja, wir sind, also bei uns hält der Vorstand jeweils 15% der Anteile, also mehr sollte er nicht halten. Und gegenwärtig haben wir immer noch durch dieses Abschmelzen der Altpartner haben wir genügend Aktien. Und wir sind aber auch im Partnerkreis so weit, dass wir sagen, wenn jetzt das Unternehmen weiter wächst, dann müssen vielleicht auch wir früher abschmelzen. Ja, dass wir sagen, dann haben wir halt nur noch 10%. Es ist, glaube ich, zweckmäßig, ja, wenn das Unternehmen dadurch wächst und wenn wir eben die Kollegen dadurch binden können und motivieren, dem unternehmerischen Erfolg sich dann zu verpflichten und zu sagen, ich bin halt jetzt Unternehmer und nicht nur Angestellter.
Ja, finde ich ein tolles Modell. Also alle jungen Kollegen können sich ja beteiligen, wenn sie wollen. Das ist ja eine Riesenchance. Ich sehe aber natürlich auch, dass eure Seniorpartner auch ihr Geld bekommen, wenn sie ausscheiden. Und das sieht man heute am Markt ja oft auch, dass viele es nicht mehr bekommen, wenn sie eine Einzelkanzlei haben und finden keinen Käufer. Ja, dann muss man abwickeln, dann hat man 0 Euro Kaufpreis bekommen, dann hat die ganzen Kosten am Lab. Und für die mittleren Pachter, ich meine, so ein Teilverkauf zwischendurch ist ja auch nicht schlecht. Das Geld kann man ja auch gut gebrauchen.
Total, ja. Also ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man auch mal zwischendrin vielleicht schon mal vielleicht stille Reserven aufdecken kann oder nicht. Ja, also da haben wir uns auch schon ein bisschen was einfallen lassen, dass man nicht erst beim Exit an dem wirtschaftlichen Erfolg partizipieren kann.
Ja, also Christopher, ein Schlusssatz von mir wäre, ich finde ein ganz tolles Modell, auch AG sieht man nicht ganz so oft in der Steuerwelt, zumindest nicht im Mittelstand, ist dann auch mal was anderes. Von daher vielen Dank, dass du die Informationen mit uns heute geteilt hast. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und danke für deine Zeit.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank, Daniel, war mir eine Freude.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.